guck mal, ihr wart beim Lions Club. Weißt du, wo meine Schule mit mir war? Beim Arbeitsamt.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 138.
Geniuses.
Hallo zusammen. Wir haben viele neue Leute mit an Bord, deswegen stelle ich mich mal vor. Ich heiße Iris und ich beschäftige mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Shit-Moves oder Macht- und Manipulation, aber wir lachen auch manchmal dabei.
Okay, cool. Dann sage ich auch mal ein paar Worte, ja? Na schön, dann wollen wir mal sehen. Also, ich bin Matthias und auch von mir ein herzliches Willkommen an die Neuen unter euch. Ich mag es, Sätze am Ende nicht auf Punkt zu sprechen. Sondern irgendwo in der Luft hängen zu lassen. Okay, wow.
Großer Gott.
Also, willkommen an Bord bei diesem ganz schön nicen Podcast.
Gott, ja, nice Podcast.
Es hat wirklich ein ganz schreckliches, fast schon perverses Suchtwirken.
Wenn man die ganze Zeit synchron spricht. Ne? Ja, wir haben das neulich einfach so beim Einkaufen gemacht. Ich war genervt. Also fing es irgendwann mal an, dass ich in so einer Synchronstimme angefangen habe und du auch. Und wir nur Quatsch geredet haben, dann haben wir das aufgenommen und ich habe es auf Instagram und TikTok hochgeladen, weil ich einfach die Idee witzig finde, dass man im Alltag plötzlich synchron spricht. Das ist sowas wie das neue ASMR-Streiten.
Kennst du noch den V-Effekt? Gab es das im Schulunterricht bei euch? Von Brecht, also dieses epische Theater, dass man nicht eins zu eins ganz naturalistisch spielt, was wirklich ist, sondern so ein Verfremdung. Dafür steht das V, Verfremdungseffekt.
Nee, wir hatten Iphigenia auf Tauris und ich habe es nie gelesen.
Das wurde wahrscheinlich schon, doch, ich wollte gerade sagen, es wurde wahrscheinlich auch noch nie als episches Theater aufgeführt, aber wahrscheinlich schon. Für mich hat Synchronstimme so einen richtigen Verfremdungseffekt, der ganzen Sache halt, egal in was für einer Situation du bist, nochmal eine völlig andere Qualität gibt. Und ich wünschte, ich könnte was machen, was aber einfach über Grenzen geht. Ich wünschte, ich könnte so ein paar historische Videos, zum Beispiel diese Sportpalastrede von Hitler.
Matthias, das machst du jetzt nicht. Das machst du nicht.
Warum nicht?
Nein, du machst
hey,
nein.
Im Podcast ist der Ort dafür. Da geht's. Nein. Da kommt ja dann wenigstens nicht die Bildspur mit dazu. Aber stellt's euch doch einfach vor.
Nein, genau. Stellt es euch vor. Und du machst gar nichts. Ja. Wir müssen noch einen guten Eindruck erstmal machen.
Wollt ihr...
Matthias!
Den...
Matthias, du hörst
den totalen,
auf.
Ich weiß auch nicht. Also, wow, was sage ich da?
Okay, also, es sind wilde Zeiten aktuell. Ja. Morgen ist hier eine riesige AfD-Demo, irgendwie mit Konzert und allem. Bin
wollt
sehr
ihr
gespannt.
Den...
Matthias! Matthias hat unglaublichen Spaß daran, immer irgendwelche Dinge zu machen, die man wirklich absolut nicht tun sollte. Ja. Weil es ein schlechtmöglichster, kann man das so sagen?
Ja, der schlechtestmögliche Zeitpunkt oder so?
Ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ja.
Ich hoffe, ihr seht es mir nach, habt vielleicht auch Spaß daran.
Ich will eine Prophezeiung.
Du willst? Was willst du?
Den total. Matthias!
Ich muss jetzt aufhören. Ich verspreche, ich höre hiermit auf. Okay, was willst du wirklich?
Es geht um TikTok und Universal. Mhm. Die haben Streit miteinander und Universal hat jetzt gesagt, ihr dürft nicht mal unsere Musik spielen auf TikTok. Mhm. Jetzt ist ja die große Frage, hat Universal damit gewonnen und TikTok geht's schlechter, weil TikTok ganz viel Musik nicht mehr hat? Oder hat sich eigentlich Universal mehr oder weniger ins eigene Bein geschossen, weil jetzt ja die eigene Musik nicht mehr verbreitet wird und so nicht mehr so leicht auf irgendwelche Playlisten kommt. Was glaubst du?
Ich glaube, das ist eine Riesenchance. Weil beide, sowohl Universal als auch TikTok, sagen ja, es geht uns ums Geld. Bei uns bleibt nicht genügend Geld. Aber eigentlich, beide Plattformen, beide Firmen vertreten ja einzelne Menschen, die kreative Sachen machen. Songs oder halt Content. Mhm. Und darum geht's ja, dass bei denen nicht genug Geld hängen bleibt für das, was sie tun. Also vielleicht ist durch diesen Clash von zwei Giganten, globalen Riesenkonzernen, vielleicht ist das eine Chance dafür, dass ein neues Modell entwickelt wird.
Darauf will ich hinaus. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlich gut, dass jetzt die Musik von Universal nicht mehr auf TikTok läuft, weil ich mir vorstellen könnte, dass kleine Künstler das erste Mal wirklich eine Chance haben. Weil guck mal, wir haben jetzt 3 Jahre TikTok. Mhm. Und ich habe so viele Trends schon mitbekommen. Und es sind Songs aus den 50ern, 60ern, 70ern, die sind wirklich nochmal aufgeploppt.
Ja.
Fleetwood Mac hören so viele junge Leute, die Generation Alpha oder Gen Z sind.
Ja, und ich oute mich auch, ich kannte die vor TikTok nicht. Du schon, ne?
Na klar.
Ja.
Das finde ich einfach so schön, dass man einfach gemerkt hat, okay, krass, die kriegen nochmal eine ganz neues Gefühl für Musik.
Ja.
Und man hat richtig gemerkt, dass die Schwellenhüter, die eigentlich so ihr Ding durchballern wollen durch die Medien, dass das mit TikTok nicht so ganz funktioniert, weil TikTok schon eigentlich sagt, was die Masse möchte.
Ja.
Und was kleine Nischen toll finden. Ich sehe darin auch sehr, sehr viel Potenzial.
Ja.
Für kleinere Künstler, dass sie jetzt größer werden könnten.
Das stimmt, weil das war ja auch für alle, die nicht ab Folge 1 mit bei Couple Off mit an Bord sind, ganz am Anfang zum Beispiel unsere Idee, unser Plan, dass wir im Outro, anstelle dessen, was es jetzt ist, meistens ist eine griechische Sage, dass wir immer einen neuen Song vorstellen, einen Newcomer, dass ihr uns was schicken könnt, wenn ihr was habt. Und das haben wir ganz schnell verworfen und sogar die erste Folge deswegen dann nochmal überarbeiten müssen, weil wir dann verstanden haben, nee, da kriegen wir Probleme mit der GEMA. Also selbst wenn ein Song noch nicht bei der GEMA registriert ist, aber dann halt ein paar Wochen nach Upload unserer Folge schon oder Jahre später, egal wann, mit jedem Download unserer Podcast-Folge, in der dieser GEMA-registrierte Song drin ist, müssen wir Geld bezahlen.
Ja, was auch okay wäre. Aber
ja, aber
das hat,
viel. Also wir könnten uns das nicht leisten.
Ja, das hatte solche Dimensionen angenommen, dass wir wussten, okay, wir wären halt hoch verschuldet.
Ja.
Und dann denkt man sich schon, okay, das ist halt ein Modell aus den 80ern, 90ern.
Ja.
Da war das voll sinnvoll.
Und es zeigt, unsere Intention war ja eigentlich helfen, mit anderen zusammen groß werden, wachsen, ne, aufmerksam machen.
Aber da kommt halt die Diskussion, wann kannst du irgendwie noch andere Stücke mit dazu nehmen?
Ja.
Wann wird das ein Gesamt? Das verstehe ich auch alles.
Ja, ja, ja.
Und finde das auch richtig. Aber die Zeiten, also was ich so schwierig an der Diskussion finde, die Zeiten haben sich wirklich komplett geändert.
Mhm.
Und ganz viele kleinere Leute, es gibt kleine Creator, das ist dann nicht mehr eine Produktion.
Ja.
Das sind keine großen Firmen. Und dieses ganze Universal, GEMA-Modell und so weiter, das ist halt auf die Welt der 80er, 90er noch ausgelegt.
Ja.
Deswegen finde ich so spannend, wo die Reise hingehen wird.
Finde ich auch. Sowieso an ganz vielen Ecken und Enden prallen gerade große Strömungen komplett aufeinander. Und ich halte schon gerne an diesem Blick fest, dass darin immer eine Chance steckt, dass am Ende was Neues dabei rauskommt.
Ja, ich auch.
Was besser ist. Wer nämlich noch aufeinander prallt, haben wir uns beide das Gleiche vorgenommen, noch drüber zu reden.
Taylor Swift und die Trumpisten, kann man
ja,
das so sagen?
Wahrscheinlich, ja.
Das ist total krass. Also wenn ihr jetzt auf Twitter gewesen seid oder X, ja, und ihr habt versucht, mal Taylor Swift einzugeben, dann konntet ihr nichts mehr finden, weil über ein paar Tage verteilt so viele gefakte, pornografische Inhalte von Taylor geteilt worden sind, dass Elon Musk reagieren musste und es sperren musste.
Und das alleine finde ich auch schon mal richtig krass, dass er überhaupt reagiert hat, reagieren musste, weil das ja meine Wahrnehmung von ihm über die letzten Monate ist. Ja, ja, genau. Und meine Wahrnehmung von ihm ist, dass er die ganze Zeit so drauf ist, mir doch egal. Mir ist jede Klage egal. Ihr könnt da alles machen, was ihr wollt. Ich, da auf X könnte ich gerade meine Idee mit der Hitler-Rede machen.
Das ist so krass, oder?
Ja.
Die Plattform ist so kaputt momentan.
Mhm.
Und das ist völlig irre, was da über sie erzählt und geteilt wird. Und Fox News nimmt das die ganze Zeit jeden Tag auf. Es geht jeden Tag irgendwie um Taylor Swift, dass sie eine Agentin ist von Joe Biden.
Eine sogenannte PSYOP des Verteidigungsministeriums, also eine psychologische Operation.
Und dann kommen irgendwelche Zahlen, was an welchen Tagen stattfindet. Dann ihre Lieblingszahl ist 13. Das bedeutet schon, dass sie ein ganz böser Mensch ist.
Ja.
Und ich finde es so spannend. Ich finde es spannend aus folgendem Grund. Schau mal, Taylor Swift hat keine Kinder, hat eine Karriere. Ich glaube, momentan global eine der erfolgreichsten Frauen überhaupt.
Mhm.
Sie hat unfassbar viel Macht, unfassbar viel Einfluss und Reichweite. Und jetzt wird sie bekämpft.
Mhm.
Und ich finde, das, was wir bei Taylor in groß sehen, das sehen wir doch auch manchmal im Kleinen.
Ja.
Also ich habe das auch schon in Firmen erlebt. Wenn Frauen ein sehr alternatives Lebenskonzept hatten,
mhm,
Karriere, keine Kinder, in irgendeiner Form mächtig und einflussreich waren, die wurden richtig angegriffen. Und dann auch so von, ich habe nicht das richtige Wort dafür. Konservativ ist das falsche Wort, aber ich sage jetzt mal von extrem rechts.
Ich finde konservativ zwar auch nicht treffend, aber es steckt insofern was drin, als ja die Attacken bei Taylor Swift und bei vielen anderen Beispielen, die uns jetzt wahrscheinlich einfallen, das sind ja Schmutzkampagnen auf Basis von etwas, was ich jetzt grob schon als konservative Werte bezeichnen würde. Also gerade Anstand, man zeigt sich nicht nackt, man zeigt, also auf gar keinen Fall macht man einen Porno mit und so. Und genau das wird dann gefaked und benutzt.
Ja, und das sind dann genau die Leute, die dann da sitzen und sagen, sowas macht man aber nicht. Ah ja, dann generiere ich das.
Deswegen
mal. Ich lade das jetzt mal auf Twitter hoch.
Genau, ich wünschte, sie hätte es gemacht, damit ich sie da angreifen könnte. Ah, warte, ich kann ja erfinden, sie hätte es gemacht. Ja.
Das ist unglaublich. Ich habe einen ganz tollen Artikel bei der Zeit neulich gelesen, den werde ich euch in die Shownotes packen. Mhm. Da geht es darum, dass die Kommunikation von Robert Habeck total angegriffen wird.
Mhm.
Da musste ich auch an, ich musste an Taylor denken, ich musste an Robert denken. Ja, ja. Unsere Taylor Swift.
Das, Die Parallelen sind wirklich, das ist total frappierend, bis in die Outfits.
Ja, aber ich finde bei dem Taylor Swift-Thema kannst du einerseits total über die Frauen reden,
ja.
dass es ein tolles Symbol, ein tolles Beispiel jetzt mal dafür ist, in groß, mhm. was wir in kleiner aussehen. Aber auch mit der Kommunikation jetzt zum Beispiel, die Menschen wie Robert Habeck haben, mir geht es nicht um seine Politik, sondern wirklich um den Kommunikationsstil.
Ja.
Er ist ja sehr transparent, er gibt sich sehr nahbar, er versucht zu erklären und dann kriegt er aber so extremen Hass.
Ja.
Und es ist ja überhaupt nicht mehr im Verhältnis.
Genau, lass mal wieder unseren Hass ins Verhältnis setzen. Das ist doch ein schönes Fazit dieser ganzen Sache. Wenn wir unseren Hass nicht ins Verhältnis setzen, dann haben wir ein richtiges Scheißproblem.
Was ist dein Scheißproblem?
Hallo, eure Exzellenzen. Ich habe ein Scheißproblem und ich glaube, ihr seid genau die Richtigen dafür. Ich gehe in letzter Zeit häufiger auf Demos gegen die AfD. Und ich habe in der Regel Plakate dabei, also mindestens eins, weil ich male gerne Plakate. Ich kann das auch ganz gut und ich denke immer so, Menschen brauchen Fotomotive, um das auf Instagram zu zeigen, drüber zu reden. Dafür braucht man ja immer ein Bild. So, also liefere ich Bildmaterial für sowas. Und ich lese auf vielen der Plakate Positionen, die sich sehr klar negativ gegen die AfD positionieren. Was jetzt eine Position ist, mit der ich mich durchaus verbinden kann. Mein Problem an der Sache ist, das sind alles weg von Botschaften. Und ich bin Coachin, das heißt, ich weiß eigentlich, dass ein Hinzuziel was ist, was viel attraktiver ist. Gleichzeitig will ich aber ein Plakat haben, das irgendwie lustig ist, das emotionalisiert, weil das wiederum was ist, was in Bewegung setzt. Und ich finde die Kombination aus, ein Hinzu-Botschaft zu formulieren und gleichzeitig irgendwie lustig oder in irgendeiner Weise emotionalisierend zu sein, gar nicht so einfach. Wenn ihr Ideen habt oder ein Strickmuster, wie das funktionieren kann, wie ich da rangehen kann, damit das nächste Plakat positiv ist und trotzdem catchy, würde ich mich mega freuen. Danke.
Ich fand Ihre Sprachnachricht fantastisch.
Ich auch. Das ist ja exakt das, was wir auch die ganze Zeit wollen.
Ihr müsst euch das so vorstellen, wir besprechen ja ganz viel im Podcast öffentlich, so nicht, was wir jetzt in unserer Küche besprechen. Mhm. Und das, was sie da beschreibt, ist ein dauerhaftes Thema, was wir aktuell haben. Wie kann man die Kommunikation positiv gestalten, weil man ja auch weiß, du musst ja irgendeinen Traum verkaufen, du musst ja irgendwie den Leuten sagen, wofür machen sie das alles, was sie da tun?
Mhm.
Und das fehlt mir gerade überall. Es fehlt mir auf TikTok, also Social Media. Es fehlt mir auf den Demonstrationen, dir ja auch.
Ja.
Und wir zerbrechen uns da auch immer den Kopf. Es geht ja auch ganz viel darum, wie kannst du Humor da einbinden?
Fragt sie ja auch, genau.
Twitter war jetzt für mich damals ein sehr gutes Beispiel. Ich fand viele Comedians, die einfach nur jeden Tag random jemanden oder etwas fertig gemacht haben, von der Comedy her gar nicht mal so gut. Die einfachste Form, Witze zu machen.
Ja.
Während jetzt zum Beispiel, wenn du etwas zu bewältigen hast, weil du selber was erlebt hast und daraus Comedy zu machen, das ist viel, viel schwieriger. Und dann zusätzlich auch noch vielleicht positiv zu sein, Menschen was mitzugeben. Das ist so die höchste Form, finde ich, von Comedy, die man machen kann und die ist sau schwer.
Weißt du warum? Wir haben doch in der Folge Couple of Jokes darüber gesprochen, dass Humor die Funktion hat, als Bewältigungsstrategie Distanz zu gewinnen. Distanz von etwas Schlechtem, etwas Negativem. Das kann auch sein, dass du dich von jemandem, den du humorvoll attackierst, zum Beispiel auf Twitter, dass du dich dadurch von dieser Person distanzierst, mitkommunizierst, ich bin nicht wie du, du bist anders. Zwischen uns liegt Distanz und ich mache mich lustig über dich. So, wenn Humor grundsätzlich dazu da ist, Distanz zu etwas zu gewinnen, wie willst du Distanz von einer Sache gewinnen oder warum solltest du Distanz von einer Sache gewinnen wollen, die du eigentlich gerade positiv präsentieren möchtest?
Verstehe, was du meinst, ja.
Du willst wohin, so hat sie das ja auch formuliert, du willst irgendwo hin Und Humor ist gleichzeitig dazu da, Distanz davon zu gewinnen. Schwierig.
Ich würde sagen, wir nehmen das als kollektive Aufgabe für unser Scheißproblem. Vielleicht habt ihr Lust, da auch mitzudenken. Was könnten Botschaften sein? Wie könnten wir das Ganze aufbauen? Wir teilen das.
Ja, vielleicht ist ja was Geniales mit dabei. Das Thema.
Geniuses. Werbung.
Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur nie mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Mich beschäftigt diese Vorstellung, dass es ein Genie überhaupt geben könnte, dass ein Mensch ein Wunderkind und dann ein Genie sein kann. Seit ich mal Mozart, also die Figur, gespielt habe, das war das erste Stück nach meinem Studium, ich habe einfach gemerkt, dass die Leute im Publikum und auch in den Proben, die anderen und so, die haben die ganze Zeit diese Figur behandelt und gesehen, wie etwas, das mir zutiefst widerstrebt, als Weltbild, als Menschenbild.
Ich finde es so spannend, warum widerstrebt dir das so sehr? Wo kommt das bei dir her?
Das ist eine gute Frage.
Du hast auch echt ein Problem mit dem elitären Gedanken.
Ja.
Also wenn ich ein Problem mit dem elitären Gedanken habe, dann macht das voll Sinn. Mhm. Arbeiterklasse, nicht dazugehören. Wir haben es diese Woche wieder erlebt. Ein paar Geschichten können wir nicht so öffentlich erzählen, aber wo es hieß, ich darf nicht dabei sein. Du darfst dabei sein, weil ich einen anderen Hintergrund habe. Diese Geschichten haben wir öfter.
Ja.
Dann macht das voll Sinn, dass ich dann dagegen bin. Aber warum bist du dagegen? Du könntest das so gut für dich benutzen. Du könntest ein Teil von dieser Welt sein und für dich wäre so vieles so viel einfacher.
Ich finde es so verlogen. Ich finde es so falsch. Also eigentlich ist das für mich ein bisschen, was ich jetzt sagen will, schon Fazit der Folge heute. Mal gucken, wenn ich sage, wohin es uns dann stattdessen trägt. Aber das ist wirklich die Antwort auf deine Frage. Diese Denke, dass man besser sein könnte, ein bisschen übermenschlich sein könnte, ja. Und Genie im Sinne von, so können wir anderen alle niemals werden, egal was wir tun, egal wie sehr wir uns anstrengen, das geht gar nicht. Diese Denke nimmt dir deine komplette Verantwortung für dein eigenes Potenzial weg. Also ich glaube wirklich, dass in jedem Menschen irgendein Potenzial steckt. Natürlich nicht dasselbe, ist doch klar. Aber in dem Moment, wo du dir denkst, du wirst einfach als ein Wunderkind und als was Besonderes geboren. Wenn du dir das so erklärst, dass es daher kommt und dass es nichts damit zu tun hat, dass du dein eigenes Potenzial erkennst und dann entscheidest, ob es das wert ist, da rein zu investieren, Zeit zu investieren, zu üben, besser zu werden, dir andere Leute zu suchen, die dir helfen, dass du noch besser wirst und so.
Ich finde ja nicht nur, dass du das dann selber machen kannst, dass du dein Potenzial siehst und es weiter ausbaust, sondern du brauchst ja auch ein System um dich herum, das das zulässt.
Genau.
Ich meine, Matthias, du bist mit deiner Schule damals zum Lions Club gegangen.
Ja, das war in der Oberstufe da jedes Jahr eine Tradition. Der Lions Club, also für die, die den nicht kennen, es gibt diese zwei berühmten und wahrscheinlich noch jede Menge weitere bekannte Elite-Clubs. Und der Lions Club und der Rotary Club, die sind so die bekanntesten. Der Lions Club hat die Oberstufe meines Internats einmal im Jahr halt eingeladen in so ein Restaurant Hinterzimmer. Es war ein Internat an der holländischen Grenze, also da in irgendeinem Restaurant, ländlich.
Ich war auch schon mal in irgendeinem Hinterzimmer vom Restaurant eingeladen. Dann war das aber so ein sehr fehlgeleitetes Date.
Aber auch mit einem Lions Cup?
Leider nicht.
Nein, selbst wenn du dieses Treffen gehabt hättest, dir wäre es gegangen wie mir, glaube ich. Ich hatte nichts mit denen zu besprechen und die nicht mit mir.
Warum nicht?
Weil ich 17 war und meine Welt in damals Interesse an, weiß ich nicht, bestimmten Filmen, Kampfkunst und so weiter und halt sonst Schulstoff. Das war meine Welt. Und dann sind da 40, 50-jährige reiche Männer. Eine Quotenfrau war wahrscheinlich auch mit dabei. Was wollen die mit mir reden? Was will ich mit denen reden?
Ja, was haben denn die anderen besprochen?
Ja, genau. Der Raum war natürlich nicht voll schweigender Menschen, die alle nicht wussten, was sie miteinander reden sollten. Eine Handvoll der anderen, wir waren ja nur eine Stufe aus 30 Jungs, eine Handvoll von denen kam ins Gespräch und zwar über ihre Väter.
Ey, das habe ich schon so oft gehört, dass das genau so funktioniert.
Ja.
Und diese Väter haben dann meistens aber auch sogar ein globales Netzwerk.
Richtig.
Dann kannst du halt überall ein Praktikum machen.
Genau.
Du kannst immer verreisen, bist mal hier und da. Das ist eine komplett andere Welt. Weißt du, wo meine, guck mal, ihr wart beim Lions Club. Weißt du, wo meine Schule mit mir war? Beim Arbeitsamt.
Ja, ich glaube, der Lions Club ist Arbeitsamt für Reiche.
Aber du warst ja kein Rich Kid,
nee.
Du warst ja einfach nur gut.
Ja, eben. Deswegen kamen wir auch nicht ins Gespräch. Das war ja das Problem. Ich hatte keine reichen Eltern, die sie schon kannten, sodass sie mit dem Nachkommen sprechen konnten.
Mhm.
Aber das ist ja jetzt eher der Bereich Vitamin B. Du bist etabliert, du hast Kontakte. Ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man dann sagt, natürlich teile ich meine Kontakte, aber erstmal mit denen, die am nächsten sind, die ich schon kenne, die aus dem Dunstkreis sind. Aber mir geht es ja mehr darum, dass man qua Geburt was Besseres sein könnte. Weil man ein Wunderkind ist, weil man irgendwie eine besondere Gabe hat. Ich finde dich ein hervorragendes Beispiel, weil du ja hier auch schon mal erzählt hast, dass du als Kind in der Grundschule besonders warst mit dem Auswendiglernen der Flüsse.
Ich habe niemals erzählt, ich war besonders. Bist du verrückt?
Das sind meine Worte dafür, dass du als kleines Kind einfach mal alle Flüsse Deutschlands in eine leere Karte mehr oder weniger korrekt einzeichnen konntest. Das ist besonders.
Ja, ich habe dir das erzählt, weil das komisch ist.
Ja.
Und weil ich einfach sehr einsam war und solche Hobbys hatte. Ich habe auch Kalligrafie und solche Sachen gemacht.
Ja, du hast auch mein Mitleid damit erregt. Nein, aber es geht ja nicht nur ums Mitleid oder um die Einsamkeit. Potenzial war da oder nicht?
Okay, du siehst in mir das Potenzial, dass ich das heutige Google Maps hätte machen können.
Nein, ich weiß nicht, ich kann dir nicht mal genau sagen, was für ein Potenzial. Weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall irgendwas, das mit Auge-Hand-Koordination, mit Design, mit Zeichnen, mit auch noch fotografischem Gedächtnis, geografischem Verständnis zu tun hat. Das ist ja viel.
Mhm.
Und du wurdest einfach nur nicht darin gefördert.
Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Klassending, ne?
Ja.
Also was ich meine, ich finde das auch, eigentlich bin ich heute total froh, dass ich in der Arbeiterklasse groß geworden bin. Ich bin heute nicht mehr Arbeiterklasse, absolut nicht mehr. Aber ich habe ein Verständnis dafür, warum viele nicht das Potenzial ausleben können, wie sie es eigentlich ausleben müssten.
Ja.
Weil die Schulen, die sind, also ich will jetzt von ausgestattet und so weiter reden, ne? Das ist totaler Quatsch. Die haben einfach nicht das Denken dahinter.
Ja.
Was, was wir jetzt zum Beispiel in der kreativen Welt haben. Matthias, ich konnte in der Werbebranche anfangen, weil die Werbebranche war, so schlimm ich sie finde, die lassen Leute wie mich rein. Und die sehen darin Potenzial und ich kann mich darin total entwickeln und guck mal, was ich mir heute alles aufbauen kann. Meinst du, ich hätte das über den klassischen Weg geschafft? Niemals. Niemals. Und deswegen bin ich auch manchmal sauer, wenn Leute gegen TikTok und Instagram und so weiter gehen, weil ich gerade ganz viele junge Menschen sehe, die ein wahnsinniges Potenzial haben und es ist ihre einzige Chance,
ja,
über solche Plattformen sich ein neues Leben aufzubauen. Und das unterschätzen total viele.
Ja. Und ich behaupte, dass die Schuld daran auch bei dieser Vorstellung von einem menschlichen Genie liegt. Weil man dadurch ja ignoriert, dass das Ganze ein Prozess ist. Dass man mit einem Potenzial auf die Welt kommt und nur wenn du darin wirklich gefördert wirst, dann kann das zu etwas werden und heranwachsen, das dann auf andere, weil sie den Prozess übersehen und nur dich an deiner Ankunft sehen und denken, oh krass, wie bist denn du da hingekommen? Dann entsteht dieses Gefühl von Genie. Aber ich finde wichtig, es nicht zu einem Mythos zu machen, dass es einen Prozess gibt, der dahin geführt hat.
Ich habe eine Sprachnachricht.
Wie viel Zeit investiert man in eine gewisse Arbeit, Hobby etc.? Dementsprechend wird man dann auch immer besser darin. Und ich hatte da den Einwand immer, ja, aber man muss ja auch ein bisschen das Talent dazu haben, um auch ein Genie zu werden. Beispielsweise, keine Ahnung, Beethoven. Da muss man ja trotzdem irgendwas Genetisches in sich haben, um da überhaupt erfolgreich zu werden. Also diesen Ansatz fand ich sehr, sehr interessant, weil ich mir da nie Gedanken darüber gemacht hatte, weil ich immer dachte, okay, wenn jemand gut Klavier spielen kann, kann er es, weil er auch ein Talent hat, weil er auch ein musikalisches Ohr hat, weil er auch die Noten versteht. Aber im Prinzip, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und, keine Ahnung, 2 Jahre lang jeden Tag Klavier üben würde, vielleicht könnte ich das auch sehr, sehr gut machen. Deswegen interessiert mich jetzt, was ihr dazu denkt und ob ihr Theorien habt.
Jo, das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass es einfach Zeit kostet, die man investieren muss, wenn man ein Potenzial hat, dass das dann zur vollen Entfaltung kommt. Aber sie stellt darüber hinaus noch eine Frage, macht so einen Zweifel auf und den teile ich, da bin ich bei ihr. Du auch? Also diesen Zweifel, ob jeder Mensch im Prinzip in einem Feld das Gleiche erreichen könnte mit genügend Zeit.
Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was die halt bei den Genies festgestellt haben, das ist in so einem Big Think Video gewesen, das fand ich total interessant, dass die halt alle so eine intensive Konzentrationsfähigkeit haben, diese Menschen. Das heißt, die können alleine wirklich was erarbeiten und können sich auch alleine in eine Sache total vertiefen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in mein Umfeld schaue, bei den Leuten, die karrieremäßig wirklich gut sind und interessante Sachen machen, die haben das auch. Die können wirklich auch alleine sich intensiv mit ihrer Tätigkeit auseinandersetzen und sich darin verbessern. Mhm. Und ich glaube, das macht dich auch auf Dauer in gewisser Form einsam. Mhm. Viele Leute, die ich kenne, die was richtig gut machen, sind relativ einsam. Und guck mal, die ganzen großen Genies, von denen wir sprechen, Elon Musk.
Der ist ja gefallen von dem Status.
Na, aber er ist noch für viele Menschen trotzdem ein Genie. Und der erzählt ja auch immer, wie einsam er ist.
Ja, aber entschuldige, Iris, wenn wir beide uns so benehmen würden, wie Elon Musk sich benimmt, wenn wir so reden würden, öffentlich, dann wären wir auch ziemlich einsam.
Ich hätte hohe Geldschulden wahrscheinlich, denn ich irgendwelche Strafen abbezahlen und in welchem Knast
genau. Oder so. Ja, aber das hat damit zu tun, dass man einem Genie, wenn man mal diese Erzählung gekauft hat, okay, das ist ein Genie, alles verzeiht. Das schrecklichste Verhalten, es ist halt exzentrisch. Ja, Genie und Wahnsinn liegen ja angeblich nah beieinander. All diese Klischees, da will ich heute angehen dagegen. Deswegen sage ich das, dass es keine gibt.
Ich habe noch eine Sprachnachricht dazu.
In der nächsten wollte er über Genius reden und die Frage, und da klugscheiße ich gerne mal, ob wir ein Genie kennen oder ob wir vielleicht sogar ein Genie sind oder sowas, ist eigentlich gar nicht so ganz richtig, weil die Herkunft davon ja eigentlich ist, dass einer Person ein Genius zufliegen kann, der dann aber auch wieder weg ist. Das heißt, man kann mal was richtig, richtig Schlaues, richtig Geniales machen, aber man ist nicht der Genius, sondern das ist wie eine Art Geist, die in einen reinfliegt und dann wieder weg ist.
Siehst du, deswegen liebe ich die griechische Mythologie so sehr. Da hieß es noch nicht Genius, sondern Daimon, was wir heute als Dämon kennen. Und dann bei den Römern war es der Genius. Und das ist wirklich schön. Ich finde das in vielerlei Hinsicht eine ganz tolle Vorstellung. Es entlastet dich so sehr, wenn du weißt, nee, du hast nur mal geniale Momente.
Ja, aber du bist nicht genial.
Ja. Und du musst nicht diese Erwartungen aushalten von anderen, dass wenn du ein Genie bist, dass du ja ständig irgendwas absolut Welterschütterndes lieferst, dass du vergangene Leistungen von dir auch immer noch mal toppen musst. Dieser ganze Druck, das kam dann erst mit der Aufklärung, dass man, weil man den Glauben an sowieso überhaupt alles Übernatürliche kritisiert und über Bord geworfen hat, dass es zunehmend wurde zu, wenn es überhaupt irgendetwas Übernatürliches gibt, dann ist es der Mensch selbst, aber nicht jeder, sondern nur ganz bestimmte. Und die sind es dann als ganze Biografie.
Ich glaube, das hat halt sehr viel mit Inszenierung zu tun. Mhm. Wenn jemand sagt, ich bin das Genie und das auch so aufrechterhält. Ich habe dazu auch noch eine Sprachnachricht. Mhm.
Ich werde halt auch oft, auch wenn es mir nicht leicht fällt, das zu sagen, von meiner Verlobten und Freundin, auch irgendwo als Genie bezeichnet, was ich halt selber nie so sagen würde, weil ich das irgendwo nicht so sehe. Ich sage halt einfach immer, ich kann halt echt gut googeln. Ich weiß halt, was ich eingeben muss und wie ich an meine Informationen komme. Und ja, so schlägt man sich dann irgendwie durch.
Ich finde es wahnsinnig sympathisch, dass er das sehr runterkocht.
Ja.
Und wir haben schon Leute auch kennengelernt, die jetzt das nicht runterkochen würden.
Nee, im Gegenteil. Die schnell irgendein Wissen googeln und das dann hochkochen und sagen, weißt du, was ich weiß?
Was ich selber geschrieben habe.
Ja, genau. Ja. Aber das ist ja dann sogar nur Wissen, Antworten auf Fragen, die du irgendwo schnell raussuchen und als deine eigenen verkaufen kannst. In der Kreativbranche gibt es das ja mit kompletten Konzepten. Also da besteht die ganze Genialität von manchen Leuten, die sich so inszenieren, aus Diebstahl. Es sind geniale Diebe. Die bauen, also das habe ich tatsächlich auch schon erlebt mit Theaterinszenierungen. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wer genau und was genau und so. Aber dass ich als junger Schauspieler noch frisch da reinkam und wirklich das Gefühl hatte, okay, wow, da ist eine richtig krasse Vision. Wir bauen hier gerade ein Wahnsinnsstück gemeinsam auf. Und dann später stellst du fest, Moment, es gibt exakt diese Inszenierung mit allen Details. Die gibt es schon. Die wurde einfach von diesem Regisseur kopiert und uns in den Proben verkauft als eine geniale Vision, die er da hat.
Nein.
Und uns auch das Gefühl gegeben, dass wir die mitentwickeln. Immer Fragen gestellt, wie könnten wir das denn hinkriegen? Und dann ist so ganz manipulativ dahingesteuert, dass wir auf die Lösung kommen, die es schon mal gab.
Das war doch mit Harald Schmidt damals.
Ja, so. Genau, an den dachte ich auch gerade, ja.
Harald Schmidt hat ja die ganzen Folgen 1:1 zum Teil wie David Letterman gemacht. Und
wie Conan auch.
Damals gab es aber kein Internet.
Ja.
Das heißt, die Deutschen konnten das nicht sehen, was in Amerika da wirklich gerade passiert. Und dann hat Conan mal in einer Sendung das ja gezeigt, wie wirklich teilweise wortgetreu die Sendung geklaut wurde.
Ja.
Und das hat Harald Schmidt für mich schon sehr in Frage gestellt. Auch wenn ich mir die ganzen Folgen danach noch angeguckt habe und ich sehe seine Qualitäten. Ich weiß, warum er für viele so beliebt war, ne?
Ja.
Aber es fand ich schon sehr schade, dass das so war.
Aber schön ist, dass das Internet es uns jetzt heute leichter macht oder andersrum diesen Leuten, die eigentlich geniale Diebe sind und mehr nicht, den Raum nimmt. Weil man viel schneller entdeckt, das ist einfach nur komplett abgekupfert.
Aber viel spannender ist es doch, wenn du es bei dir um dich herum hast. Also
ja.
Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die sich als Genies inszenieren. Mhm. Zumindest kenne ich das jetzt hier so in der Kreativbranche extrem gut.
Mhm.
Und da finde ich das sehr faszinierend. Es ist immer das gleiche Schema. Du lernst die Leute kennen, bist am Anfang total begeistert, weil die haben echt Drive.
Ja.
Die haben Bock. Die wollen was. Die ziehen dich so richtig in ihren Bann.
Mhm.
Weil die haben eine eigene Welt. Die haben eine Vision. Die wollen, dass du auch ein Teil von dieser Vision wirst. Aber irgendwas fühlt sich immer ein bisschen komisch an.
Mhm.
Von Anfang an. Was ich zum Beispiel dann immer beobachte, was ich seltsam finde, und das haben wirklich alle, die das machen, die haben noch nichts wirklich erreicht in einem bestimmten Projekt. Aber sie verkaufen es schon, als ob es das Größte ist, was jemals jemand kreiert hat.
Ja.
Und wenn du dann selber irgendwas machst, also jetzt in unserem Fall ein Buch oder so, dann kommt gar nichts, kommt kein Satz. Es wird geschwiegen, obwohl man eigentlich immer einen Austausch hatte, obwohl man eigentlich miteinander spricht.
Ich habe eine Theorie, woran das liegt, dass das in der Kreativbranche so ist. Denn du hast genau das in der Wissenschaft und Mathematik nicht ganz vergleichbar.
Mhm.
Zum Beispiel hat sich Isaac Newton jetzt mit dem, wofür er bis heute bekannt ist, nicht verkaufen müssen. Der hat keine Legende selber darum bauen müssen, sondern die Formel stimmte einfach. Die Formel für Schwerkraft beispielsweise hat ja noch andere.
Ich habe von Newton gehört, dass der ja so sehr zurückgezogen und ziemlich unnahbar war.
Ja,
also auch nicht so ein geselliger Typ.
Richtig, und vor allem in anderen Bereichen alles andere als genial. Der hat sich mit Schwachsinn beschäftigt. Die meiste Zeit seines Lebens hat er in die Vermessung des Tempels von Salomon investiert, um die Apokalypse vorhersagen zu können. Spinner!
Aber guck mal, man sagt ja immer, das mit dem Genie und Wahnsinn liegt nah beieinander. Haben wir auch viele Sprachnachrichten so in die Richtung bekommen.
Mhm.
Und dann habe ich gelesen, dass wenn du zum Beispiel jetzt ADHS hast oder auf einem autistischen Spektrum bist oder Borderline, dann kann das sehr gut sein, dass du vielleicht Richtung Genie tendierst. Also viele Genies haben irgendwas davon und das finde ich total spannend. Oder Schizophrenie oder so.
Oder Bipolare.
Ja, und das hat damit zu tun bei der bipolaren Persönlichkeit, weil wenn du ein Hoch hast, bist du besonders effektiv und hast eine hohe Konzentration.
Genau, in den leichten manischen Phasen, da fließen die Ideen. Das ist aber wieder das, was für dieses Bild spricht von Momenten. Du bist es nicht. Es ist ein Moment. Ein Moment, in dem es stimmt, in dem die Umstände stimmen und in denen dein Potenzial sich entfalten kann.
Aber weißt du, was ich dann so spannend finde? Dass es halt Menschen gibt, die sagen, ich bin das jetzt. Mhm. Und ich will gar nicht von den ganz Großen reden, weil es gibt sie überall. Du hast sie überall auf der Arbeit. Mhm. Ja? Lebt man nicht leichter, wenn man einfach sich so inszeniert? Ich frage mich das immer wieder. Ich sehe da Dinge, Matthias. Ich sehe ganze Räume. Es gab neulich eine Veranstaltung, da hat ein Typ sich als Genie inszeniert.
Ja.
Und ich sag dir, dieser ganze Raum hat sich eigentlich nach diesem Typen gefügt. Und ich fand es faszinierend.
Ja, also die Genie-Erzählung ist eine Machterzählung, ja.
Ja, man hat ganz viele Menschen damit in der Hand.
Und das war aber ein Beispiel für ein kreatives Genie, richtig?
Ja, kann man sagen.
Da will ich nämlich noch zu Ende führen, warum ich diesen Unterschied da sehe. Newton ist ja nur ein Beispiel, aber daran, dass er die Apokalypse berechnen wollte, erinnert sich doch kaum jemand. Ich hätte das vor der Vorbereitung auf die Folge heute auch nicht gewusst. Gehört zu diesen Sachen, die ich googeln musste. Einstein hat bis zu seinem Tod gesagt, dass Quantenmechanik Quatsch sein muss, dass das gar nicht stimmen kann. Riesenirrtum. Dann, auch was, worüber ich gestolpert bin und vorher nicht wusste, ich habe nur den Namen mal gehört. Tycho Brahe. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn richtig ausspreche. Sagt er dir was?
Ja, das ist ein dänischer Astronom.
Sehr gut, ja. Und er war halt unter anderem deshalb berühmt, weil er die erste Supernova entdeckt hat.
Das habe ich nicht gegoogelt gerade.
Nein, absolut nicht. Du bist halt ein Genie.
Ich weiß.
Aber er hat unglaubliche Sachen gemacht. Der hatte einen Elch als Haustier und er hat ihm immer dänisches Bier gegeben und den damit abgefüllt und fand das wahnsinnig witzig, dass der besoffen war. Dann hat er ein Duell gehabt und in dem Duell hat er seine Nase verloren und hat dann stattdessen eine Nasenprothese aus Gold mit Kitt sich draufgeklebt.
Der hatte eine Nasenprothese aus Gold?
Ja. So, wenn er ein kreatives Genie gewesen wäre, dann wäre all das irgendwie Teil der Legende, der Inszenierung um ihn herum.
Mhm.
Aber wir kennen heute den Namen kaum, aber Supernova kennen wir fast alle. Die Entdeckung ist wichtiger als der Entdecker. Aber in der Kunst
ist die Inszenierung wichtiger, ja.
So, fast immer.
Das stimmt. Das ist total so. Ich kenne niemanden, der sich nicht gut inszenieren kann in der Kunst und dann erfolgreich ist.
Ich finde es beim Thema Genie total spannend, sich das mal multikulturell anzuschauen. Mir war das erstmal gar nicht so klar, dass sich das Konzept des Genies von Kultur zu Kultur auch unterscheidet. Ich bin schließlich total westlich geprägt und ich habe das irgendwie immer verbunden mit außergewöhnlicher Kreativität und Intelligenz, vor allem in den Bereichen ja, Kunst, Literatur, aber vor allem auch Wissenschaft. Sprich, für mich ist so ein Genie der Einstein, der sagt, hey Leute, Masse und Energie, da scheint mir irgendwie was ähnlich zu sein. Und dass das aber nicht immer so ist und dass auch andere Kulturen andere Menschen auszeichnen würden für andere Verhaltensweisen, das war mir gar nicht so klar. In der islamischen Kultur ist das Konzept des Genies teilweise zum Beispiel eher mit einer Idee von Wissen verbunden. Da wird großer Wert dann auf Gelehrsamkeit gelegt und eben auf das Streben nach Wissen, also eher so prozesshaft. Dabei können dann auch mystische und spirituelle Aspekte eine Rolle spielen, die jetzt in westlichen Konzepten von Genialität eher weniger betont werden, würde ich sagen. Viele asiatische Kulturen packen das so ein bisschen anders an. Also da wird Genialität oft mit einem hohen Grad an Fleiß und dem Streben nach Perfektion assoziiert. Da wird dann eben zum Beispiel harte Arbeit oder Ausdauer viel stärker betont. Und ich finde das so spannend. Das gibt es bei uns natürlich auch. Der typische Deutsche, der irgendwie hart arbeitet. Aber das ist dann kein Genie. Das hat eine andere Konnotation. Finde ich, gefällt eigentlich am besten so die Idee von afrikanischen und indigenen Kulturen. Die haben nämlich dieses Genie eher so verbunden mit kollektiven und gemeinschaftlichen Leistungen. Also eine große Gruppe kann Geniales machen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ihr im Podcast ganz oft so auch formuliert, dass ihr es halt cool findet, wenn wir als Gruppe, als Community irgendwie was denken, was besprechen, was erreichen. Ja, deswegen finde ich das, glaube ich, am sympathischsten. Und auch am, entlastendsten. Weil ein Genie sein zu müssen in der westlichen Kultur ist genau das, was auch das Schulsystem, glaube ich, so kaputt macht. Und die Vorstellung, dass wir einfach gemeinsam schlau sein können, ist mir lieber.
Ist diese Sprachnachricht nicht sensationell?
Ja, wie sie uns lobt, ne? Richtig schön. Ja.
Nein, aber sie gibt uns eigentlich den Kern der Folge.
Voll.
Dieses gemeinsame denken, gemeinsam genial sein. Und ich finde, das ist die aktuelle Zeit, in der wir leben. Mhm. Umso älter ich gerade werde, umso mehr ich konsumiere und auch ich sehe einfach, es geht nur zusammen.
Ja.
Und nicht dieses jeder Einzelne und dann eine Person wird vom Genius geküsst. Sagt man das so?
Könnte man so sagen, eigentlich von der Muse geküsst, aber mit dieser Vorstellung vom Daimon, vom Genius, der dir in bestimmten Momenten einfach das übermenschlich Geniale gibt oder das Potenzial in dir frei macht, dass du das selber dann raushauen kannst.
Ich meine, das gibt's, aber stell dir vor, wir würden das alle dann zusammenführen. Mhm. Und da komme ich wieder zum Lions Club.
Ja.
Mein großer Traum ist es, einen Lions Club für Menschen zu haben, die nicht hineingeboren werden. Weil ich finde diese Clubs toll. Mhm. Es ist toll, dass du mit Menschen zu tun hast, die genauso Bock haben wie du. Ich leide darunter, dass ich nicht Menschen kennenlerne in meinem privaten Umfeld, mit denen ich richtig was aufbauen kann.
Ja.
Wenn man schon sehr anders ist. Aber stell dir mal vor, du hättest sowas wie ein Club. Du hättest sowas, wo du das richtig aufbauen kannst. Und ich weiß, ich kriege ja die Nachrichten von euch. Es sind ja auch sehr, sehr viele hier in der Community, die haben das auch. Mhm. Und ich glaube, da geht die Reise hin, dass wir immer mehr solche Communities haben, wo man halt gemeinsam was Geniales aufbaut.
Dann machen wir das. Wenn es den so noch nicht gibt, wenn jetzt keiner von euch sich meldet und sagt, ja, dann wendet euch doch an den und den Club. Da gibt's genau das, wovon ihr sprecht. Dann bauen wir das jetzt halt auf.
Ja, aber wie?
Mit Zeit, da schließt sich der Kreis. Es dauert. Das heißt doch nicht, dass wir jetzt plötzlich die krasse Eingebung vom Genius haben und genau wissen, was eigentlich das Ziel ist, wo wir am Ende sein werden, wo alle sagen, oh mein Gott, wie seid ihr da hingekommen, alle, die Couple of Community. Nee, das hat jetzt dann Zeit. Wir wissen so ungefähr, was das Potenzial ist, was wir alle gerade mögen, was uns interessiert. Das ist jetzt, würde ich sagen, zieht sich bei uns auf jeden Fall durch als Thema, als roter Faden, auch durch alle Folgen. Kommunikation, Manipulation, Interesse daran, wer wir als Menschen sind, wer wir sein können. Da liegt das Potenzial, ne?
Ja.
Ja, wohin es führt, keine Ahnung. Lass einfach weiter Zeit rein investieren. Wachsen.
Ich finde auch, die meisten Sachen, die mich in letzter Zeit begeistert haben, waren auch irgendwelche Gruppierungen, die sich zusammengefunden haben und irgendeine tolle Aktion gemacht haben.
Ja.
Und dann ist man so richtig begeistert davon, weil das so viele Ebenen hat. Weil man respektvoll untereinander für etwas kämpft, für eine Sache steht. Das finde ich toll.
Und an diesem Wort begeistert kann ich jetzt, glaube ich, auch noch einmal klar machen, was ich mit meiner Dekonstruktion von Genie eigentlich will. Weil ich will ja auch nicht, wenn wir jetzt hier von gemeinschaftlicher Genialität sprechen, klein machen, wenn es eben doch mal eine Exzellenz gibt. Wenn Einzelne was Unfassbares leisten, ne? Das ist dann unfassbar. Das können wir auch nicht mal eben so nachmachen. Mir geht es darum, wie wir darauf reagieren. Begeistert darauf zu reagieren, finde ich super. Es zu bewundern, zu bestaunen, zu respektieren und so weiter, alles toll. Mich stört die Genie-Erzählung, in der glorifiziert wird. Nichts und niemand verdient Glorifizierung.
Ich finde, man muss es wie so ein Orchester betrachten. Schau mal, in so einem krassen Orchester ist jeder verdammt gut. Aber einzeln haben sie nicht die Kraft wie zusammen.
Und es gibt aber trotzdem Leute, die ohne Orchester eine Wahnsinnsmusik spielen, oder? Wie meinst du es? Jetzt im Kontext dessen, worüber wir gerade noch gesprochen haben. Es gibt die Einzelnen, die auch Exzellenz haben können. Also sie müssen, du musst doch einen genialen Soloisten nicht in ein Orchester zwingen, oder doch?
Nein, aber der ist noch ein bisschen cooler, wenn er noch ein Orchester gemacht hat. Ich finde, der Bums noch.
Der ist noch ein bisschen cooler.
Ja. Also ist es nicht toll mit einem Orchester? Aber der kann auch in der Jazzbar spielen. Den will er jetzt nicht so.
Dann darf er auch alleine spielen?
Matthias, bei mir gibt es kein Dürfen und nicht Dürfen.
Okay.
Darf er das?
Darf er so? Spielt alleine, darf er so? Okay, ich habe eine Geschichte von einem Soloisten, wo ich dir jetzt auch ein Stück vorspielen will, von dem, was er spielt. Und ich will, da könnt ihr auch mitraten. Ich sag vorher die Geschichte dazu und ihr sagt, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Der hatte in seinem Leben nie Klavierunterricht, hat auch nie an einem Klavier gesessen, geübt, gar nichts. Sondern er konnte nach einem Unfall auf einmal das hier.
Stopp. Ich habe nur zu Matthias gesagt gerade, lass mich mal erst. Hat er so gespielt?
Nein, ich zeige jetzt gleich mein Soundbite. Aber ich glaube, bei dem, was du mir gerade gezeigt hast, können wir uns alle einig sein, glaubwürdig.
Ist sehr glaubwürdig, ne? Okay. So stelle ich es mir vor.
Ist Folgendes auch glaubwürdig, dass man das einfach so kann nach einem Unfall?
Vielleicht hat er es auch nur erzählt.
Der Moderator in dem Podcast, aus dem ich das habe, zweifelt die ganze Zeit. Er fragt immer wieder, du verarschst mich aber auch nicht, ne? Also jetzt im Ernst, mir kommt das die ganze Zeit vor, als wäre das nur eine Erzählung. Er bleibt dabei bis zum Schluss. Er sagt, er hatte diesen Unfall. Er ist einfach gesprungen und mit dem Gesicht gelandet. Und danach konnte er, was er da gerade spielt, ist eine Wand. Er schaut sich ein Muster an der Wand an und kann dieses Muster, das er an der Wand sieht, so auf dem Klavier spielen. Ja? Mhm. Ich habe das Bild nicht dazu, aber man kann sich's doch anhand der Musik sofort vorstellen. Verschiedene geometrische Formen an der Wand. Dann fragt ihn der Moderator aber, ob er auch Twinkle Twinkle Little Star spielen kann. Das klingt dann so.
No, answer's no.
Start with C.
Is that this one right here? Oh. Wait. Where was that first note then?
Ist das nicht mega faszinierend?
Wenn's wahr ist.
Ich glaub's. Also ich kann euch diese Podcast-Folge verlinken. Die ist von Hidden Brain, heißt Stroke of Genius. Er erzählt die Geschichte, wie er nach dem Unfall, Derek Amato ist sein Name, und wie er danach dann, als er gemerkt hat, irgendwie kann er gerade Klavier spielen, dass er lange Zeit Angst hatte, dass es plötzlich wieder weggeht. Und er kann es ja nicht wirklich. Also an diesem Twinkle, Twinkle, Little Star merkt man es ja.
Ja.
Dass er nicht mal das C, fragt er, ist das das C? Dann kriegt er es hin, wir erkennen die Melodie grundlegend, und ein paar Sekunden später fragt er schon, was war nochmal der erste Ton?
Also er kann eigentlich Muster spielen. Also
ja.
Er sieht, also ist es was Synästhetisches?
Irgendwie ja, genau. Mhm. Mir sagt seine Geschichte, sein Fall, aber eben auch wieder, dass das nichts Übermenschliches ist. Und dass er deshalb nicht als ganzer Mensch ein Genie ist. Sondern dass das ganz offensichtlich Potenzial, richtige Umstände, teilweise das Gehirn und ein Unfall. Einfach, es ist nichts Übernatürliches.
Ich finde, genau diese Message müssten wir mal eigentlich manchen Eltern sagen.
Ja.
Wir haben so viele Sprachnachrichten auch in diese Richtung bekommen. Ich spiele mal eine ein.
Mhm.
Ich bin Lehrerin und ich erlebe immer wieder, wie sehr Kinder heutzutage von ihren Eltern für absolute Genies gehalten werden. Ja, wenn dann irgendwie das Kind mit einer schlechten Note ankommt, dann ist der Test schuld oder der Unterricht ist schuld. Die Tatsache, dass die ganze restliche Klasse eine gute Note hat, ist ja vollkommen egal. Denn mein Kind ist ja ein Genie. Oder dass mein Kind nur eine 2 oder nur eine 3 in dem und dem Fach hat. Naja, darüber kann ich nur schmunzeln, denn ich weiß ja, dass mein Kind ein Genie ist. Die Frage ist, was wir unseren Kindern damit antun, wenn wir sie andauernd, mantramäßig ihnen einreden, dass sie Genies sind. Und sie dann irgendwann vor der harten Realität stehen, dass sie eben keine Genies sind. Zumindest nicht in jedem Fachgebiet einfach. Also es kann ja nicht immer jeder alles können. Mein Gott. Wenn sie das dann realisieren, dann werden die ja total enttäuscht. Und dann kommen die gar nicht mit Frustration klar. Tja, wo führt das hin, wenn unsere Kinder nicht mitbekommen, dass es okay ist, auch mal in manchen Gebieten kein Genie zu sein?
Das ist genau die richtige Frage, zu der sie es dann hinführt. Was macht das denn mit den Kindern? Weil klar können wir uns über die Eltern aufregen, die sich so benehmen. Uns gegenüber, meine ich jetzt uns anderen Erwachsenen gegenüber, wenn sie sich hinstellen und sagen, da, mein Kind, dann finden wir diese Eltern unsympathisch. Das ist ein Statusspiel.
Ja, genau. Also ich finde die nicht unsympathisch.
Ich schon. Ich finde das richtig. Ich finde das grundunsympathisch.
Ich mache mir immer Sorgen, weil es halt ein Statusspiel ist.
Aber du machst dir Sorgen ums Kind.
Und um die Eltern.
Gut.
Wenn ich jedes Mal denke, Mensch, das ist jetzt nicht ein Haus oder eine neue Tasche. Und
Ja. Ich bin da vielleicht ein bisschen zynischer an der Stelle, weil ich mache mir nicht mehr Sorgen um die Eltern. Das ist für mich dann wirklich Hopfen und Malz verloren. Wenn du dein Kind so behandelst, wie du es gerade selber sagst, wie eine Tasche, wie ein Haus, wie ein Projekt, da kann ich doch jetzt nichts mehr groß machen. Da ist der Zug abgefahren. Aber
Matthias,
um die Kleinen tut es mir richtig leid.
Empathie.
Ja.
Die Eltern haben auch irgendwas zu kompensieren. Und so sehe ich es immer. Ich versuche immer herauszufinden, wo kommt es her, warum tun sie das und wie kann man ein bisschen die Situation wieder auflockern.
Das finde ich sehr löblich, aber ich habe da wirklich ein Toleranzparadoxon. Ich kann nicht diese Intoleranz tolerieren von den Eltern den Kindern gegenüber. Sie tolerieren ja nicht, dass die keine Genies sind, dass sie mal eine 3 schreiben. Wenn dann so ein Zitat kommt, wie sie es bringt, dann kann ich ja nur müde lachen. Das ist Intoleranz. Und das, da machen die Eltern ja Potenzial kaputt. Hm. Bestimmt nicht freiwillig, aber es schadet. Und da kann ich in dem Moment dann nicht so gut noch...
Es ist halt ein Machtspiel auch, ne? Ja. Ich sehe das überall.
Ja.
Aber wenn du immer sagen kannst, hey, mein Kind ist ein Genie, dann bist du auf diesen ganzen Elterntreffs, was ich da teilweise so mitbekomme, dann gehörst du halt zu denen, die es halt besser in der Hand haben. Die haben ihr Kind gut erzogen, die wissen, wie der Hase läuft, bei denen läuft alles. Weißt du so, das ist so...
Die sind schrecklich. Du beschreibst den Prototyp eines klassischen Hass-Theaterstücks, so ein Kammerdrama, wie Gott des Gemetzels und so. Diese, ja, diese Stücke, in denen Eltern miteinander streiten und sich fertig machen, weil sie nur darauf fokussiert sind. Wer hat jetzt hier innerhalb dieser komplett bedeutungslosen Truppe
den höchsten
Status?
Ja. Wenn man das hat. Da muss man ein bisschen dran arbeiten. Und da ist eine Gesellschaft dafür da. Dann muss man auch mal den anderen in den Arm nehmen und sagen, komm, mach mal locker. Ich habe aber eine Sprachnachricht von jemandem, dem das widerfahren ist, dass er von klein auf gesagt bekommen hat, dass er ein Genie ist.
Na, da bin ich gespannt, ob da noch was Gutes dabei rumkam.
Was mir bei Genies immer als erstes einfällt, ist, dass es manchmal gar nicht so toll ist, eins zu sein. Meine Mutter zum Beispiel, die hat mich als Kind immer als Genie bezeichnet oder als Intelligenz der Familie oder irgend sowas. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall als eine Art Genie. Das war zwar als Kompliment gemeint, dass ich so schlau bin, dass es mir leicht fällt, Sachen zu lernen. Aber es hat letztlich dazu geführt, dass es mich irgendwie aus meiner Familie rausgehoben hat. Weil wenn ich die Ausnahme bin, nicht der Schlaue bin, dann sind ja alle anderen die Normalen, in Anführungszeichen, die Doofen. Also ich passe da nicht rein. Und da gab es mit Sicherheit auch noch viele andere Faktoren. Aber das ist einer, der mir ganz stark im Gedächtnis geblieben ist, dass das quasi ein positives Rausheben, ein positiver Ausschluss. Nicht, du bist schlecht und gehörst hier nicht rein, sondern du bist zu gut und gehörst hier nicht rein. Ja, und nur um das jetzt nochmal klarzustellen, ich würde mich nicht als Genie bezeichnen. Mir fällt es zwar leicht, mir Sachen zu merken, wenn sie mich interessieren, und dann mache ich da auch sehr gern sehr viel, was dazu führt, dass man schnell ein bisschen besser wird. Aber mehr als ein aufgewecktes Interesse habe ich auch nicht.
Okay, das klingt aber nach jemandem, der nicht komplett zerstört wurde dadurch.
Ja, nicht zerstört. Und er hat auch nochmal geschrieben, dass seine Mama das eigentlich immer lieb gemeint hat, also gut gemeint hat.
Gut, die Intention spielt eine ganz wichtige Rolle.
Und deswegen bin ich auch milde mit solchen Eltern oft, weil sie meinen es, ein großer Teil meint es wirklich gut. Es gibt dann aber auch die anderen, ich weiß, was du meinst.
Ja, ich kann dir sagen, mit jemandem, dem ich, wenn ich Lehrer wäre, ich kann mich so stark identifizieren, dadurch, dass ich aufgewachsen bin mit einer Mutter, die Lehrerin war, die auch ab und zu mal zu Hause erzählt hat, wie Elternabende sein können und so, ne?
Ich wäre so gerne mal auf Elternabenden dabei.
Ja.
Das muss ja das Ding sein.
Also wenn von euch uns mal jemand zu einem Elternabend einladen will und wir schleusen uns da rein als Fake-Eltern, ich glaube, das wäre ein Date.
Das ist ein mega gutes Date, auf jeden Fall. Beim Elternabend dabei sein und gar kein Kind haben.
Das machen wir.
Ja.
Okay. Aber noch zu Ende erzählt, meine Mutter hatte Geschichten, wo ein Vater zu ihr kam und ernsthaft klagen wollte, eine Note einklagen wollte. Eine halbe.
Eine halbe Note?
Ja. Durfte keine 1- sein, musste eine glatte 1 sein.
Die Geschichte erzähle ich meiner Mama nachher mal. Die hätte mehr für mich tun können in der Hinsicht.
Aber solche Sachen, da kann ich, wenn ich mich da hineinversetze, nicht milde sein. Dann hätte ich eher den pädagogischen Eifer, diesem Vater, der da klagen will, richtig beizubringen, was er mit seinem Kind da veranstaltet.
Ich finde es voll krass. Ich glaube, da hat es auch wieder ganz viel damit zu tun, wie ist deine Prägung.
Mhm.
Bei mir eine Freundin zum Beispiel, kommt auch aus der Arbeiterklasse, aber hat sich auch richtig nach oben gearbeitet. Also sie ist auch nicht mehr Arbeiterklasse.
Mhm.
Und die hat ganz, ganz schlaue Kinder. Und die gehen jetzt auf eine richtig gute Schule.
Ja.
Und ich weiß noch, damals haben wir immer miteinander gesprochen und sie hat so gesagt, ja, meinst du wirklich, dass er das dann machen kann? Ist es nicht zu viel? Als ob es ihm nicht zustehen würde, ihrem Sohn, dass er auf diese tolle Schule gehen kann.
Ja.
Und dann hat sie es gemacht. Jetzt ist sie total froh und stolz darauf, dass er auch sehr gut auf der Schule ist. Da merkst du mal, wieso die Prägung auch mitspielt. Ne?
Das Weltbild auch, dass man das nicht so schnell und einfach los wird.
Ja.
Hast du das auch noch?
Dass ich denke, dass die Dinge mir nicht zustehen.
Ja.
Ja, klar. Und dann ist das ganz schwierig, weil ich sehe, dass das kommunikativ falsch ist.
Mhm.
Ich glaube, das Einzige, was mich rettet, ist, dass ich eine ehrliche Begeisterung habe.
Mhm.
Und dadurch komme ich relativ gut voran. Aber dass ich mir die Dinge wirklich schnappe, das ist immer noch eine Schwierigkeit für mich, ja.
Ich lese zurzeit ein Buch, das heißt, Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman.
Haben wir aus der Community geschenkt bekommen.
Richtig, von Sebastian, der uns auch die Basies gedrechselt hat.
Ja, das ist ganz toll, das Geschenk.
Und er ist ein großer Fan von Richard Feynman. Ich werd's gerade. Ich kannte den nur grob aus Entfernung. Ich bin kein Physiker. Und der hat halt Feynman Lectures, die sind über Physik. Die sind legendär. Wer Physik studiert und sich damit auskennt, kennt Richard Feynman. Und in diesem Buch erzählt er so sehr locker aus seinem eigenen Leben von klein auf, wie er dazu geworden ist. Also das Geniale an ihm, was ich da bereit bin, als Begriff zu akzeptieren, ist, dass er Bilder findet in der Physik. Bilder, Diagramme, Darstellungen von komplizierten Vorgängen, die man aber dann auf einmal viel leichter versteht. Mhm. Das ist was, wo ich finde, das Attribut genial trifft zu, weil er damit ja was teilt. Er erleichtert anderen einen Zugang. Und dann finde ich das Gefühl von Bewunderung, wow, das ist genial, absolut richtig und angebracht. Er hat es ja nicht nur für sich, es geht ja nicht um seinen Ruhm. Und es gibt einen Moment, der hat mich auch total beeindruckt, der ist gleich im Vorwort, wird der erzählt. Und dann habe ich das Video dazu auch gefunden, hänge ich euch in die Shownotes. Die Challenger-Mission, die Rakete, die nach dem Start explodiert ist. Ne? Mhm. Da hat Richard Feynman auch demonstriert, bildlich gezeigt, woran es lag. Weil das die NASA vertuschen wollte. Die haben es verbockt, die waren schuld. Und es war die ganze Zeit im Gespräch, dass es an einem Material lag, das in kalten Temperaturen nicht belastbar war, kaputt ging, dass deswegen die Rakete explodiert ist und die NASA hat Nein gesagt. Und da hat er im amerikanischen Fernsehen, es wurde in den ganzen USA übertragen live, hat er dieses Material ausgepackt aus Eiswasser und hat gesagt, so, ich hatte das hier mal in dieser Temperatur liegen, das ist jetzt brüchig. Krass. Und das ist halt eine Methode, wenn man Dinge bildlich zeigt, die ich ganz stark finde.
Total.
Genau, und überhaupt komme ich auf ihn gerade zu sprechen, weil er, wie er seine Kindheit erzählt, er war genau wie du sagst, von Begeisterung, von Faszination getrieben.
Und er war ein extrovertierter, geselliger Typ.
Ja, beziehungsweise wurde es. Der wurde zu diesem Typ. Er erzählt von Geschichten, wo sich zwei Klassen von Studenten sich gegenseitig was gegeben haben. Die einen waren eher gesellig, aber waren halt im Fach nicht so grandios. Die anderen waren im Fach unglaublich gut und dafür aber eher schwierig im Zwischenmenschlichen. Und die haben sich zusammengetan. Die haben genau das gemacht, dieses Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam was Geniales schaffen, indem man von den jeweiligen Stärken profitiert.
Ja, das ist einfach das Beste und Schönste, was es gibt.
Ja.
Wenn man das erreicht, und ich finde, das ist so das Lebensziel überhaupt, dass du ganz lange mit Menschen zusammen Dinge erschaffen kannst, arbeiten kannst, am besten auch noch dein Geld damit verdienst,
ja,
wenn du genau sowas hast. Es gibt nichts Besseres. Es ist fantastisch.
Das ist doch mal ein Schlusswort.
Ja, du musst jetzt ja auch gleich los.
Ja.
Matthias fährt jetzt gleich zur Anstalt.
Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe diese Träume. Kennst du das, nachdem du jetzt auf der Bühne gestanden hast? Träume, in denen du performen musst und du hast aber dich noch nicht vorbereitet. Du hast keinen Text gelernt und nichts. Kennst du solche Träume?
Die kommen in den nächsten Wochen, jetzt kurz vor der Tour, glaube ich, ja.
Ich habe es jetzt vor der Anstalt. Ich habe noch nicht ins Buch geguckt. Ich habe es aber auch gestern erst bekommen. Und heute Nacht, als du zwischendurch gesagt hast, da war ich unruhig, das waren diese Träume, in denen ich völlig unvorbereitet plötzlich im Fernsehen performen musste.
Es wird für alle gut, egal ob du vorbereitet bist oder nicht. Beides ist entertainend.
Ja.
Ja.
Es spielt diesmal in meiner Praxis. Ich bin ein Therapeut.
Und am Dienstag kann man es dann sehen.
Ja.
Die nächste Folge wird übers Lästern gehen.
Ja.
Wir wollen übers Lästern sprechen. Und wir lassen euch das Thema noch ganz offen. Schickt uns dazu, was ihr denkt.
Ja.
Ist es gut? Ist es schlecht? Macht ihr das? Warum machen Menschen das überhaupt? Wir sind gespannt auf eure Sprachnachrichten. Und hast du eine Sage für uns, Matthias?
Eine ganz kurze. Sie handelt von vorgetäuschtem Wahnsinn. Es ist eine Teilgeschichte von Odysseus. Aber sie findet statt nicht in der Odyssee, sondern noch vor dem Trojanischen Krieg. Also in der Ilias. Da gab es, das habe ich auch schon mal erzählt, dieses Sammeln der Helden zum Krieg. Agamemnon und Menelaos, weil Helena geraubt wurde, ne? Nach Troja, die sind halt rumgereist auf die verschiedenen griechischen Inseln und aufs Festland und haben all diese Helden, die jetzt mitkämpfen sollten auf Seiten der Griechen gegen Troja, eingesammelt. Und einer war auf diese Idee gekommen, einen Schwur zu leisten, dass man helfen muss, wenn Helena mal gestohlen wird, dass man dann helfen muss, nämlich Odysseus. Und ausgerechnet der hatte absolut keinen Bock. Der wollte nicht mit. Dem ging es richtig gut auf seiner Insel, auf Ithaka, hatte gerade einen neugeborenen Sohn, Telemach, der auch eine Riesenrolle spielt in der Odyssee später, weil er seinen Vater suchen geht. Und deswegen erzähle ich auch heute davon, weil die Odyssee richtig gehasst wurde und als ganz mieses Werk kritisiert wurde. Das wäre nicht mal vom selben Autor wie die Ilias über lange Zeit hinweg. Und heute sehen wir das als den ersten genialen Roman, als das erste wirklich besondere neue Erzählen, weil der ganze erste Teil ohne Odysseus stattfindet. Es heißt die Odyssee, aber es handelt erstmal lange Zeit von Telemachos, seinem Sohn, der seinen Vater suchen soll. Das ist alles aus unserer heutigen Sicht sehr kluges Erzählen, dramaturgisch weit fortgeschritten. Gegenüber anderen Geschichten, die wirklich einfach nur immer so sich um eine Figur gedreht haben, diese eine Figur permanent begleitet haben. Jetzt die Geschichte vom vorgetäuschten Wahnsinn. Odysseus wollte nicht mit in den Krieg. Also hat er, als er gesehen hat, oh, jetzt kommen sie mit ihren Schiffen, holen mich ab, wollen mit mir in den Krieg ziehen, seiner Frau gesagt, sag denen, dass du dich über mich wunderst, ich verhalte mich komisch. Ich bin unten am Strand. Genauso hat es Penelope gemacht, die Männer sind runter zum Strand und da war Odysseus und hat einen Pflug genommen. Übrigens eine geniale Erfindung von Athene, die hat geniale Sachen erfunden, den Pflug, Olivenöl. Aber damit war er gerade am Strand beschäftigt, wo du nicht pflanzt und deshalb auch nicht pflügen musst. Er hat davor einen Ochsen und einen Esel gespannt, macht man auch nicht, und in die Furche hat er Salz gestreut. Das war sein vorgetäuschter Wahnsinn, damit sie ihn nicht mitnehmen. Und dann kam einer der Helden, der hieß Palamedes, auf die Idee, seiner Frau Penelope, die daneben stand, mit dem kleinen Säugling, mit Telemach, den aus der Hand ihr zu reißen, ganz schnell, den Säugling, und vor den Pflug zu legen. Natürlich hat Odysseus den dann nicht totgefahren und zerschnitten mit dem Pflug, sondern den Pflug angehoben. Daraufhin hat Palamedes dann gesagt, na, also er kann noch unterscheiden, wen er töten will und wen nicht. Viel mehr muss er ja im Krieg nicht können. Also wurde es nichts mit dem vorgetäuschten Wahnsinn.
Deine Geschichte erinnert mich gerade so sehr im Studium, ne?
Ja.
Hat mal einer Pilze genommen und mich danach so vollgelabert mit wirren Geschichten. Und es war gerade genau das gleiche Gefühl, was ich da mit dir gerade hatte. Naja.
Wenn euch der Genius küsst, dann schreibt uns doch eine schöne, geniale Bewertung. Würden wir uns freuen.
Teilt unsere Folgen. Ach, ihr wisst schon, den ganzen Kram da.
Aber wir meinen den halt auch so.
Ja. Es hilft immer, wenn man es sagt. Verrückt, ne? Macht's gut.
Ciao. Tschüss.